Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Thorsten Schröder.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Schönen guten Abend.
Selbst die Bundesregierung ist derzeit so aufgestellt. Warum also nicht versuchen, das auch im Freistaat Sachsen hinzubekommen mit einer Minderheitsregierung? Der Unterschied zum Bund freilich ist, da stehen Neuwahlen an. Dieser Zustand dürfte sich dort also bald ändern. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer aber hat möglicherweise nun eine ganze Legislaturperiode vor sich, in der er für jeden Gesetzesentwurf Stimmen der Opposition braucht. Seiner CDU-SPD-Koalition fehlen ganze 10 Stimmen zur Mehrheit. Stabilität und Gestaltungskraft sehen anders aus. Aber für Kontinuität ist gesorgt, denn Kretschmer wurde heute zum dritten Mal vom Sächsischen Landtag zum Ministerpräsidenten gewählt, allerdings erst im zweiten Wahlgang. Manuel Mehlhorn und Daniel Schrödel.
Auf Michael Kretschmer entfielen 69 Stimmen.
Erleichterung beim alten und neuen Ministerpräsidenten nach dem zweiten Wahlgang im Sächsischen Landtag. Die Mehrheit von 69 Stimmen ist deutlich, 61 hätte er mindestens gebraucht. 39 Stimmen gehen an den fraktionslosen Abgeordneten Matthias Berger und nur eine an den AfD-Kandidaten Jörg Urban. Eine knappe halbe Stunde zuvor. Völlig andere Stimmenverteilung im ersten Wahlgang.
Auf Michael Kretschmer entfielen 55 Stimmen. Auf Matthias Berger entfielen 6 Stimmen. Auf Jörg Urban 40 Stimmen. Damit hat keiner der Bewerber die notwendige Mehrheit erreicht.
Dass Michael Kretschmer am Ende trotzdem sagen kann:
Herr Präsident, ich nehme die Wahl an.
Hat er der Opposition zu verdanken. BSW und Linke erklären später, mehrheitlich im zweiten Wahlgang für Kretschmer gestimmt zu haben. Die Grünen wollen sich nicht eindeutig äußern, nur so viel.
Im zweiten Wahlgang hat sich genau das bestätigt, was wir befürchtet haben, dass nämlich die AfD ihren eigenen Kandidaten nicht wählt. Und darum haben wir im zweiten Wahlgang entschieden, einer Wahl eines demokratisch gewählten Ministerpräsidenten nicht im Wege zu stehen, zum Wohle des Landes.
Es ist ein Vertrauensvorschuss der Opposition, den Kretschmer in seinem Antrittsstatement würdigt.
Es gibt sehr, sehr viele verantwortungsbewusste Kolleginnen und Kollegen, auch Fraktionen, die dazu beigetragen haben, dass wir heute nicht in einem Chaos versinken, sondern dass wir uns jetzt heute gemeinsam auf den Weg machen können.
Sich als Regierung gemeinsam mit der Opposition auf den Weg zu machen, das hat seinen Preis. Deutlich wird das am Geschenk, mit dem die sächsische BSW-Vorsitzende Zimmermann gratuliert, nämlich mit einem Buch von Sarah Wagenknecht, die wenig später verlauten lässt, es habe von der CDU gewisse Zusagen an das BSW gegeben.
Wir wollen konstruktiv zusammenarbeiten, aber wir stellen natürlich unsere Forderungen. Und wir sehen jetzt, dass wir am längeren Hebel sitzen.
Das Kalkül der AfD, Verwirrung zu stiften und im zweiten Wahlgang nicht für den eigenen Kandidaten zu stimmen, ist nicht aufgegangen. Und künftig? Die Minderheitsregierung von CDU und SPD will nicht mit der AfD zusammenarbeiten, die bietet sich aber bereits an.
Wir sind jetzt seit 10 Jahren im Sächsischen Landtag und wir haben bisher immer Anträgen zugestimmt, von denen wir inhaltlich überzeugt waren.
Das neue Zauberwort der Minderheitsregierung, die gestern ihren Koalitionsvertrag unterschrieben hat, heißt Konsultationsmechanismus. Bedeutet, je nach Gesetzesvorschlag immer wieder neue Mehrheiten im Landtag suchen. Kann das die kommenden 5 Jahre lang funktionieren?
Das kann man heute gar nicht sagen. Die nächste große Hürde wird die Haushaltsberatung sein. Und dann zeigt sich, was dieses Modell Konsultationsmechanismus unter Ausschluss auch der AfD als mehrheitgebende Fraktion tatsächlich taugt.
Dem Sächsischen Landtag stehen lange Debatten bevor, die auch mal bis in die Nacht dauern könnten.
Und zur heutigen Wahl des Ministerpräsidenten in Sachsen hat Florian Meßmann vom Mitteldeutschen Rundfunk folgende Meinung.
Das war knapp für Michael Kretschmer heute im Dresdner Landtag. Schon ab morgen muss er sich in einer neuen politischen Realität beweisen. Wieder ist ein CDU-Kandidat in einer abenteuerlichen politischen Konstellation ins Amt gewählt worden, so wie in der vergangenen Woche in Thüringen. Wieder hat die Regierung keine eigene Mehrheit und wieder hat der neue Ministerpräsident zwar das Amt, aber wenig Gestaltungsmacht. Für jedes Gesetzesvorhaben ist Michael Kretschmer auf die Unterstützung der Opposition angewiesen. In Dresden will man in einem sogenannten Konsultationsverfahren die anderen Parteien einbinden. In Erfurt hat die Bromberg-Koalition mit der Linken sogar ein sogenanntes Pflichtenheft aufgesetzt. Kreative Begriffe, die die großen Risiken dieser politischen Testläufe kaschieren sollen. Doch die Angst vor einer immer radikaleren AfD wird auch in Sachsen nicht reichen, um die übrigen Parteien auf Dauer enger zusammenrücken zu lassen. Eine neue Situation im Freistaat, in dem seit 1990 die CDU regiert. Kompromisse schmieden statt durchregieren, eine ungewohnte Herausforderung für den alten und neuen Ministerpräsidenten. Seine Regierung muss Lösungen für die drängenden Probleme in Sachsen finden, über traditionelle ideologische Grenzen hinweg. Für den Investitionsstau bei der Infrastruktur genauso wie für den Lehrermangel im ländlichen Raum. Wenn das gelingt, können die neuen Minderheitsregierungen in Dresden und in Erfurt die politische Kultur in Deutschland verändern. Scheitern sie, werden noch mehr Menschen das Vertrauen in die Kraft der Demokratie verlieren.
Die Meinung von Florian Mesmann. Dass Sie diese Tagesthemen hier gerade sehen können, hat logischerweise auch damit zu tun, dass Sie Strom im Haus haben. Zuverlässiger Strom, eigentlich eine Selbstverständlichkeit hierzulande, aber gerade jetzt im Wahlkampf taucht immer häufiger der Begriff Dunkelflaute auf. Wenn also kaum Sonne scheint und gleichzeitig kein Wind weht, die erneuerbaren Energien also kaum liefern können. Und die machen nun mal einen wachsenden Anteil unseres Strommixes aus. Allein in diesem Jahr kam bislang fast die Hälfte unseres Stroms aus Wind- und Sonnenenergie. Tendenz steigend. Doch am vergangenen Donnerstag, da gab es tatsächlich so einen Tag, der dunkel und windstill war, mit der Folge, dass da der Anteil dieser Energien auf unter 5% fiel. Kohle und Gas mussten einspringen und Strom wurde aus dem Ausland eingekauft. Welche Auswirkungen könnten Dunkelflauten also auf unseren Strompreis und unsere Stromversorgung haben? Susanna Jalek.
Dieser Graph beim Energieunternehmen Trianel in Aachen zeigt, wie viel Strom aus Wind- und Sonnenenergie in Deutschland aktuell zur Verfügung steht. Und eine Sache fällt ins Auge: ein Absturz zwischen dem 11. und dem 13. Dezember. An diesen Tagen schien die Sonne in Deutschland nicht, es wehte kein Wind, also gab es auch kaum Strom, Dunkelflaute.
Damit hätten wir vielleicht die Stadt Köln versorgen können.
Was macht das mit Ihnen, wenn Sie sowas sehen, so ein Loch?
Aus Sicht der Versorgungssicherheit wird einem da Angst und Bange, ja, weil wir dringend gesicherte Leistung benötigen.
Trianel beliefert 52 kommunale Energieversorger mit Strom, darunter die Stadtwerke in Aachen, Fulda und Heidelberg. Um die Dunkelflaute-Ausfälle aufzufangen, haben die Mitarbeiter die Stromproduktion bei den eigenen Kohle- und Gaskraftwerken hochgefahren und sie haben auch Strom aus dem Ausland dazugekauft.
Ich glaube, ohne die Importe in erster Linie aus Frankreich wäre es sehr knapp geworden.
Fakt ist, Dunkelflauten sind in Deutschland kein neues Phänomen. Und laut der Bundesnetzagentur gefährden sie auch nicht die Versorgungssicherheit. Der einzige Effekt, den sie hätten, Strom wird in Deutschland punktuell teurer, weil er teuer dazugekauft werden muss auf dem europäischen Strommarkt. Doch auch das sei normal.
Wir haben über weite Strecken des Jahres sehr günstigen Strom aus den erneuerbaren Energien. Und für alle Verbraucherinnen und Verbraucher, die hier langfristige Stromverträge abgeschlossen haben, was die allermeisten sind, ändert sich durch die letzte Woche gar nichts. Für Unternehmen, die ad hoc Strom beziehen, wenn die das in den letzten besonderen Stunden getan haben, dann ist es sehr, sehr teuer geworden. Darum sind die meisten Unternehmen dagegen abgesichert.
Sogenannte Blackouts, also massive Stromausfälle, drohen derzeit nicht, sagt auch der Umweltökonom Andreas Löschel. Ein mögliches Szenario wäre das erst, wenn Deutschland nicht nur, wie bereits geschehen, aus der Atomkraft, sondern auch gänzlich aus der Kohleverstromung aussteigt, ohne Alternativkapazitäten aufzubauen, um Dunkelflauten abzupuffern.
Ja, für diese Deckung der entsprechenden Nachfrage in Zeiten von Dunkelflauten wird man neue Kraftwerke auch brauchen. Nach heutigem Stand sind das Gaskraftwerke, die dann perspektivisch auch mit Wasserstoff betrieben werden können, um unsere Klimaziele einzureichen. Aber die brauchen wir jetzt ganz dringend.
Trianel hat schon ein solches modernes Gaskraftwerk. Es steht in Hamm. Ein zweites ist in Planung. Etwa 800 Millionen Euro würde es kosten. Was fehlt, um mit dem Bau zu beginnen, sind gesetzliche Rahmenbedingungen.
Die Bereitstellung von gesicherter Leistung, die muss auch kompensiert werden. Das ist ähnlich wie mit der Feuerwehr. Die wird auch nicht für ihren Löscheinsatz honoriert, sondern Da wird die Vorhaltung der Feuerwehr finanziert.
Und so springen also Sie ein, wenn keine Sonne scheint und kein Wind weht. Kohlekraftwerke noch.
Der Fall Gisèle Pélicaud hat nicht nur die französische Öffentlichkeit aufgewühlt. Ihr eigener Ehemann hat gestanden, sie jahrelang immer wieder mit Medikamenten betäubt zu haben, um sie dann zu vergewaltigen und auch Dutzenden anderen Männern zum sexuellen Missbrauch anzubieten. Morgen wird ein Urteil gegen ihn und die mutmaßlichen Mittäter erwartet. Was wie ein schrecklicher Einzelfall klingt, ist aber offenbar überhaupt keine Seltenheit, wie das Rechercheteam des ARD-Formats Steuerung F herausgefunden hat.
Ein zugeschickter Einladungslink zu einer Chatgruppe auf Telegram gibt Einblicke in ein Netzwerk voller sexualisierter Gewalt an Frauen. Ein Nutzer schreibt, sie ist jetzt sturzbesoffen und hat Schlafmedikamente intus. Ich sollte hoffentlich bald ein bisschen Spaß haben. Ein anderer fragt, was hast du für Pläne? Er antwortet, oh, definitiv ein paar Küchenutensilien. Die Recherche von Steuerung F zeigt, wie sich Nutzer, unter ihnen auch Deutsche, darüber austauschen, wie man Frauen für sexuelle Übergriffe unbemerkt betäuben kann. Die Reporterinnen beobachten, dass die meisten Opfer offenbar aus dem direkten Umfeld der mutmaßlichen Täter kommen. Die Chatgruppen oft riesig.
Hier 7.390 neue Nachrichten, 73.000 Mitglieder, 1.299 sind gerade online.
Die Echtheit aller Aufnahmen lässt sich nicht überprüfen. In den Gruppen werden auch K.O.-Mittel mit genauen Mengenangaben beworben, zum Beispiel getarnt als Haarpflegeprodukt, einfach im Internet zu bestellen. In einer Laboranalyse finden sich darin mehrere gefährliche Wirkstoffe, darunter ein Tiernarkosemittel.
Also ehrlich gesagt bin ich schon ziemlich schockiert. Ein Produkt, was also hier auch so eine perfekte Tarnung im Grunde hat, als Haarserum. Das heißt, auch bei einer Hausdurchsuchung, wenn jetzt eine stattfinden würde, würde da ein Kripo-Beamter auch überhaupt nicht Verdacht schöpfen oder das mitnehmen. Das ist schon ja ein neuer Level, würde ich mal sagen.
Sexuelle Übergriffe an Bewusstlosen sind nach § 177 Absatz 2 des Strafgesetzbuches strafbar. Hingegen ist der bloße Besitz von Vergewaltigungsaufnahmen von Erwachsenen nicht verboten. Anja Schmidt vom Deutschen Juristinnenbund fordert hier eine Änderung des Strafgesetzes.
Aber das ist ja einfach nochmal eine ganz andere Qualität. Bewegte Livebilder von sexualisierter Gewalt. Ja, es besteht wirklich Handlungsbedarf.
Auf konkrete Fragen zu dem Netzwerk gibt das Bundesinnenministerium keine Antworten. Stattdessen heißt es allgemein, sofern den Polizeibehörden Hinweise auf möglicherweise kriminelle Gruppierungen bekannt werden, gehen diese den Hinweisen aktiv nach. Telegram erklärt, man habe eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Missbrauch der Plattform und werde entsprechende Meldungen prüfen. Manche Chatgruppen verschwinden zwar, doch genauso schnell tauchen neue auf. Die sexuellen Übergriffe an bewusstlosen Frauen gehen offenbar weiter.
Und hier im Studio begrüße ich jetzt eine Kollegin, die an dieser Recherche von Steuerung F beteiligt war, Isabel Bär. Hallo Isabel, schön, dass du da bist.
Hallo.
Kann man denn sagen, von welcher Dimension wir hier sprechen und welche Menschen diese Plattform Telegram auf diese Weise nutzen?
Also wir sind während der Recherche Dutzenden Chatgruppen beigetreten. Also das waren zum Teil Gruppen mit hunderten Mitgliedern. Wir haben aber auch welche gesehen mit tausenden Mitgliedern. Und die größte Gruppe, in der wir waren, hatte über 70.000 Mitglieder tatsächlich. Und wir konnten auch in den Gruppen sehen, dass dort eben sehr viel geteilt wird. Also zum einen haben wir tausende Chatnachrichten gesehen, tausende Inhalte auch. Also das heißt Fotos, Videos. Da handelte es sich zum Beispiel zum einen um Fotos von Frauen in Alltagssituationen, zu denen es dann hieß, was muss ich dieser Frau geben, um sie zu betäuben und dann zum Beispiel irgendwelche sexuellen Handlungen an ihr durchführen zu können. Und wir haben dann eben auch gesehen, dass entsprechende Tipps geteilt wurden. Aber wir haben eben auch gesehen, es wurde Videomaterial geteilt, das offenbar sexuelle Übergriffe an bewusstlosen Frauen dann auch zeigt.
Und wer beteiligt sich an solchen Chats dann?
Also die Nutzer, die wir gesehen haben, kamen eigentlich aus der ganzen Welt. Das heißt, Leute aus Indien haben wir gesehen, aus den USA, Menschen, die angegeben haben, dass sie aus Frankreich kommen zum Beispiel. Aber auch Leute, die tatsächlich auf Deutsch geschrieben haben und auch angegeben haben, aus Deutschland zu kommen. Und da haben wir auch gesehen, es gab deutschsprachige Antworten darauf. Und was diese Nutzer sehr oft verbunden hat, war die Frauen, die sie angegeben haben, also an denen sie sich vergehen. Also dass sie gesagt haben, das sind Leute aus meinem direkten Umfeld. Also zum Beispiel die eigene Mutter, die eigene Schwester, die Freundin.
Freundin oder auch die Ehefrau. Also das haben wir sehr oft beobachtet, dass es eben hieß, das sind Leute aus der eigenen Familie oder eben die eigene Partnerin.
Das unmittelbare Umfeld ist also am ehesten betroffen, weil da das Vertrauen einfach gegeben ist schon mal?
Das haben die Nutzer zum Teil so begründet, also dass sie gesagt haben, die würde niemals auf die Idee kommen, dass ich sowas mache. Mhm. Es ist natürlich auch die Person, die am greifbarsten ist in der direkten Umgebung. Und ja, die Tipps sind natürlich dann auch ausgelegt, oder die Motive sind eben auch darauf ausgelegt. Also dass Leute eben sagen, ich mache das, weil die Frau zum Beispiel dieses oder jenes nicht mehr mit mir machen möchte oder weil sie diese oder jene Sexualpraktik ablehnt. Mhm. Und dann heißt es eben in den Gruppen, naja, wenn du ihr das oder das untermischst und sie betäubt ist, dann könntest du ja diese Dinge mit ihr machen. Also man sieht auch, dass es diese Aufstachelung gibt tatsächlich.
Nun habt ihr diese Recherche vor anderthalb Jahren schon im Sommer 23 begonnen, habt daraufhin auch kurz daraufhin das Bundeskriminalamt kontaktiert. Was ist dann passiert?
Also in den Gruppen selbst konnten wir jetzt nicht wirklich Veränderungen wahrnehmen seitdem. Das heißt, wir haben zwar gesehen, dass Gruppen verschwunden sind, gleichzeitig sind aber wieder neue aufgetaucht, denen wir beitreten konnten. Und die Vorgänge dort haben sich nicht sonderlich verändert. Wir hatten sogar den Eindruck, dass es sich eigentlich weiter professionalisiert. Also dass wir auch sehen konnten, die Tipps sind sehr ausgefeilt, die gegeben werden. Die Dosierungsempfehlungen, die Shoplinks, die dort geteilt werden und so weiter. Also da hat sich nicht sonderlich viel verändert. Wir haben natürlich auch das Bundeskriminalamt zu der ganzen Sache auch angefragt und nochmal nachgefragt. Und da hieß es, dass man zu unseren konkreten Fragen zu diesem Telegram-Netzwerk aus ermittlungstaktischen Gründen keine konkrete Antwort geben kann. Von daher bleibt für uns am Ende unklar, was nun genau gegen dieses Netzwerk unternommen wird, beziehungsweise inwiefern Politik und Ermittlungsbehörden auch dagegen vorgehen.
Nun ist ja ein ähnlicher Fall, der Fall Pellicot in Frankreich, aufgeflogen. Morgen wird das Urteil dazu oder die Urteile vielmehr auch für die verschiedenen Täter erwartet. Hat das irgendwelche Auswirkungen gezeigt?
Also tatsächlich haben wir damit gerechnet eigentlich, dass diese große Medienberichterstattung vielleicht auch etwas in den Gruppen verändert. Tatsächlich war es so, dass dort auch dieser Fall besprochen wurde. Allerdings nicht auf die Art, dass die Leute jetzt Angst gehabt hätten oder die Nutzer Angst gehabt hätten, dass jetzt sie auch vielleicht ermittelt werden könnten, sondern dass es darum ging, ob man an das Videomaterial aus diesem Fall kommen kann und ob das denn nicht jemand hier teilen könnte.
Isabel Beer, vielen Dank für die Recherche, die wichtige, die Aufdeckung und für den Besuch im Studio. Dankeschön.
Danke auch.
Das israelische Militär fokussiert sich im Moment nicht nur auf Gaza und das Grenzgebiet zum Libanon, sondern nun auch auf Syrien. Seit dem Sturz von Bashar al-Assad vor 10 Tagen bombardiert Israel Militäranlagen in Syrien und bereitet sich auf dem Gebiet der Golanhöhen weiter aus. Die gehören laut internationalem Recht eigentlich zu Syrien. Israel hatte das Gebiet aber schon vor Jahrzehnten annektiert und hat jetzt angekündigt, es verstärkt mit israelischen Siedlern bevölkern zu wollen. Die israelischen Truppen dringen nun von dort aus weiter vor in Richtung Norden. Auch in der bisherigen Pufferzone zu Syrien ist das Militär mittlerweile angekommen. Dieser Streifen soll eigentlich einen Waffenstillstand zwischen Syrien und Israel sichern, doch jetzt stehen die Menschen, die bislang dort im Grenzgebiet lebten, vor einer völlig ungewissen Zukunft, wie Ramin Sina aus der Nähe von Khan Anabe berichtet.
Angehörige des syrischen Fädel-Stammes. Seit Jahrhunderten leben ihre Familien auf dem Golan. In diesen Tagen sind sie auf der Flucht, vertrieben aus ihrem Heimatdorf. Wir treffen sie im Nachbarort. Die Männer wollen uns zeigen, wo israelische Truppen stehen sollen. Nur 2 bis 3 Kilometer entfernt. Bei den Hügeln, bei den Windrädern. Aus der Ferne sieht es friedlich aus, aber das sei es nicht, erzählt Rasab Ramadan. Sie sind mit Bulldozern und Panzern in unsere Häuser eingedrungen. Sie kamen nicht durch die Tür herein. Sie haben unsere Häuser niedergerissen. Sie haben uns 3 Stunden lang festgehalten. Männer, Frauen, Kinder. 3 Stunden lang in einer Schule. Sie haben uns rausgeworfen und dann durften wir nicht mal etwas mitnehmen. Israelische Soldaten hätten ihnen die Handys abgenommen, erzählt er. Einige konnten ihre Smartphones aber verstecken. Ihre Videos sollen israelische Panzer zeigen in ihrem Dorf Rasem al-Ruedi. Unabhängig geprüftes Videomaterial aus der Grenzregion gibt es kaum. Israel verstößt auf dem Golan gegen das Völkerrecht, ist mit Truppen im Dezember militärisch vorgerückt. Gestern der israelische Premierminister auf dem Berg Hermon, nach internationalem Recht bis heute der höchste Berg Syriens. Netanyahu rechtfertigte die israelische Präsenz an diesem so wörtlich wichtigen Ort. Sie sei notwendig, bis eine andere Vereinbarung gefunden sei, die Israels Sicherheit gewährleiste. Israel hat angekündigt, Siedlungen sollen auf dem Golan ausgebaut, die Militäroffensive ausgeweitet werden. Zudem fliegt die israelische Luftwaffe seit Wochen heftige Angriffe, zerstört den Großteil der militärischen Infrastruktur Syriens. Während auf den Straßen von Damaskus die Einwohner den Machtwechsel im Land feiern, steigt in zahlreichen Stadtvierteln Rauch auf. Israel nutze das politische Chaos, schwäche Syrien auf Jahrzehnte, meint Anas Judeh, politischer Beobachter in Damaskus. Israel sagt, ich bin hier. Ich werde nicht auf Entscheidungen der internationalen Gemeinschaft warten. Das ist, was in der Praxis passiert. Israel zerstört, Israel expandiert. Auf dem Golan sind die Panzer der syrischen Armee verwaist, die nun herrschenden Milizen im Land noch nicht präsent. Ein Stammesführer erzählt uns, er fühle sich von Damaskus im Stich gelassen und von Israel bedroht. Dies ist unser Land, in dem wir unser ganzes Leben verbracht haben. Die Vertriebenen haben Angst, dass sie nie mehr zurückkehren können in ihr Heimatdorf. Sie wissen, ihr Schicksal liegt in den Händen Israels. Militärisch wehren kann sich in Syrien gegen das Nachbarland aktuell niemand.
Und dazu aus dem Nachbarland Sophie von der Tann live aus Tel Aviv. Israels Regierungschef Netanyahu ist gestern ja höchstpersönlich auf die Golanhöhen gereist. Wir haben es gerade gesehen, sogar auf den Berg Hermon, offiziell der höchste Berg Syriens. Was hat Israel in Syrien vor?
Grundsätzlich begründet Israel das mit Sicherheitsinteressen. Also diese Luftangriffe auf Syrien, auf Militäranlagen, auf Waffenlager, auf Häfen, auf Flugplätze. Die begründet Israel damit, dass man nicht will, dass vor allem auch Chemiewaffen in den Händen von Islamisten landen, die dann damit Israel angreifen könnten. Und dann gibt es eben diese Bewegung der Bodentruppen, also Panzer, die vorrücken in der Pufferzone und laut Berichten auch darüber hinaus. Auch das wird damit begründet. Da geht es um Sicherheit, um Verteidigung. Das Kabinett hat jetzt das Militär aber auch angewiesen, Vorbereitungen zu treffen, bis Ende 2025 auf dem Teil der Golanhöhen zu bleiben, die eigentlich nicht unter israelischer Kontrolle sind. Also das muss man nochmal dazu sagen, den Großteil des Golan hat Israel schon vor fast 60 Jahren begonnen zu besetzen und später annektiert. Und da ist jetzt natürlich die Frage, was hat Israel davor? Nutzt es möglicherweise jetzt die Chance, um weiteres strategisch wichtiges Gebiet einzunehmen und möglicherweise auch längerfristig zu besetzen? In jedem Fall ist es für Premierminister Netanyahu jetzt die Chance, sich wieder als Mr. Sicherheit zu gerieren. Ein Image, das natürlich sehr gelitten hat seit dem 7. Oktober.
Aber die Vereinten Nationen, die haben das israelische Vorgehen in Syrien in der Pufferzone scharf kritisiert. Wie reagiert man da in Israel darauf?
Auch die deutsche Außenministerin zum Beispiel hat das kritisiert, hat gesagt, man solle die Prozesse in Syrien jetzt nicht von außen torpedieren. Die territoriale Souveränität von Syrien dürfe nicht in Frage gestellt werden. Die israelische Regierung, die interessiert das wenig. Wie gesagt, ein Großteil der Golanhöhen seit fast 60 Jahren besetzt, völkerrechtswidrige Siedlungen dort, die jetzt auch verdoppelt werden sollen. Einer der wenigen, die das in Israel kritisieren, ist der ehemalige Premierminister Olmert. Der hat gesagt, das sei eine unnötige Konfrontation mit den neuen syrischen Machthabern.
Sophie von der Tann, live aus Tel Aviv. Vielen Dank für die Informationen. Nach da. Sich in einem neuen Ort wie zu Hause zu fühlen, das kann lange dauern und erfordert oft viel Kraft. Der heutige Internationale Tag der Migrantinnen und Migranten soll das unter anderem würdigen. Und zu den vielen Herausforderungen in einer neuen Heimat wie Deutschland gehört vor allem die Sprache. Und wie schwer Deutsch sein kann, davon können die meisten von uns ein Lied singen. Aber zu gelungener Integration gehört eben nicht nur die Sprache, sondern noch vieles mehr. Integrationskurse vermitteln deshalb viel Wichtiges für ein neues Leben in Deutschland. Allerdings wird es im kommenden Jahr einige Einschnitte geben. Caroline Wissing.
Bald ist Deutschprüfung für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Integrationskurses an der Volkshochschule Bochum. Das Niveau B1 ist das Ziel, also alltägliche Sätze verstehen und sprechen.
Die Kultur und Werte sind sehr wichtig in unserem Leben. Gläubigkeit, Ehrlichkeit,
Doch nicht alle sind gleich fit. Jeder Dritte schafft die B1-Prüfung am Ende eines Integrationskurses nicht. So auch Sergej und Natalia Kriukov. Den zwei Ukrainern falle das Deutschlernen mit über 50 schwer, sagen sie. Sie brauchen einen zweiten Anlauf.
Wir wiederholen Kurs, damit besser Arbeiten finden und so weiter.
Die Möglichkeit zu wiederholen soll es zukünftig nicht mehr geben. So steht es in der neuen Integrationskursverordnung, die ab Januar gilt. Ein Problem, sagt die Leiterin der Volkshochschule Bochum.
Diese Personen haben dann eben nicht die Chance, also keine zweite Chance, zumindest nicht in einem normalen Integrationskurs. Und wie bei der Schule auch, ist es jedem klar, je mehr Bildung man hat, umso bessere Chancen hat man später für andere Dinge, die man dann tut, auf dem Arbeitsmarkt.
Deutsch auf B1-Niveau. Für die meisten Unternehmen eine Mindestvoraussetzung. Auch bei der Ruhrbahn in Essen. Weil der Verkehrsbetrieb dringend neue Mitarbeiter braucht, bildet er seit November trotzdem neue Busfahrer aus, die kaum Deutsch sprechen. Ousu Obed ist einer von ihnen. Der Ghanaer macht jetzt nicht nur den Busführerschein. Er und die anderen bekommen hier auch Deutschunterricht für den Joballtag.
Was muss mit Kunden sprechen? So vielleicht Ticket kaufen, wo aussteigen, einsteigen, so.
Der Bund fördert dieses Konzept Jobturbo. Zugewanderte schnell in Betriebe vermitteln und die sollen ihnen dann Deutsch beibringen. Doch in der Breite wird das kaum funktionieren, sagen Experten.
Größere Unternehmen haben da bessere Rahmenbedingungen. Bei kleineren Unternehmen muss die Politik unter die Arme greifen. Da müsste man zum Beispiel auf Branchenebene oder auf Verbandsebene sozusagen die Ressourcen zusammentun, weil jeder Betrieb könnte das jetzt nicht allein leisten. Also ein 5- oder 10-Personen-Betrieb hat wenig Ressourcen, um dann zusätzlich noch Sprachkenntnisse zu fördern.
Und selbst wenn, die Sprachausbildung bliebe dann oberflächlich, anders als das bei den breit angelegten Integrationskursen der Fall ist.
Weitere Nachrichten des Tages, Thorsten, mit dir jetzt.
Der ukrainische Präsident Zelensky wirbt in Brüssel für mehr Unterstützung im Abwehrkampf gegen Russland. Bevor er morgen beim EU-Gipfel zu Gast ist, hat er heute Abend Spitzenvertreter der NATO getroffen. Dabei bat Zelensky vor allem um weitere Systeme zur Flugabwehr, um im Winter die Energieinfrastruktur zu schützen. NATO-Chef Rutte sagte, die Ukraine müsse für etwaige Friedensverhandlungen in die bestmögliche Position gebracht werden. Zu den Beratungen haben Zelensky und Rutte auch Bundeskanzler Scholz und andere europäische Regierungschefs eingeladen. Nach einem Schiffsunglück breitet sich an der russischen Schwarzmeerküste ein Ölteppich immer weiter aus. Ein 49 Kilometer langer Strandabschnitt in der Region Krasnodar müsse gesäubert werden, berichtet das Katastrophenschutzministerium. Bei einem Sturm am vergangenen Sonntag waren zwei Öltanker havariert. Laut russischer Nachrichtenagentur TASS sind etwa 3000 Tonnen Öl aus den Frachtern ausgetreten. In mehreren Orten wurde der Notstand ausgerufen. Im Oktober hatte das Gesundheitsministerium angekündigt, dass die gesetzliche Krankenversicherung im kommenden Jahr teurer wird. Milliardenkosten im Gesundheitssystem schlagen auf die Zusatzbeiträge durch. Die Techniker-Krankenkasse hat heute entschieden, was das konkret für ihre Versicherten bedeutet. Sie erhöht den Zusatzbeitrag von bisher 1,2% auf 2,45%. Für Versicherte mit einem Einkommen von 3.500 Euro brutto sind es beispielsweise Mehrkosten von knapp 22 Euro im Monat. Nach einem mehrtägigen Einsatz ist eine schwer verletzte Forscherin aus einer Höhle in Norditalien gerettet worden. Die 32 Jahre alte Frau war am Samstag beim Erkunden der Höhle Abisso Bueno Fonteno bei Bergamo abgestürzt. Der Rettungseinsatz gestaltete sich schwierig. Manche Stellen waren kaum passierbar. Bei der 2006 entdeckten Höhle handelt es sich um ein Labyrinth aus unterirdischen Gängen, Wasserfällen und Seen.
Wenn diese Kissen sprechen könnten. Denn genau diese Couch hat einst die tiefsten Gedanken der Patientinnen und Patienten von Sigmund Freud zutage gefördert. Entspannt gepolstert auf dem roten Teppich haben Freuds Patientinnen und Patienten dort liegend erzählt und die Couch und ihr Besitzer haben still zugehört. Auch die großen Sinnfragen sind da bestimmt aufgekommen, wie etwa, wer oder was ist eigentlich Gott? Eine Frage, die vermutlich auch Sigmund Freud selbst umgetrieben haben könnte, so beschreibt es zumindest der neue Film von Regisseur Matthew Brown, der morgen in die deutschen Kinos kommt. Klaus Lesche hat Freud jenseits des Glaubens vorab schon mal gesehen.
Den Nazis ist er entkommen, nun lebt Sigmund Freud in London. Dort kümmert sich Tochter Anna hingebungsvoll um den todkranken Entdecker des Unbewussten. Es ist der 1. September 1939, Hitlers Truppen überfallen Polen. Freud wird 3 Wochen später sterben. Er empfängt nur noch ungern.
Papa, ich würde gerne Dorothy wieder mit herbringen. An einem Tag wie heute sollte niemand alleine sein.
Wir sind aber nicht allein. Ich bin sicher, Dorothy fühlt sich bei sich zu Hause sehr viel besser.
Annas Freundin darf nicht in Freuds Festung. Eine Ausnahme aber macht er für den Oxford-Professor C.S. Lewis. Den wird das Fantasy-Epos Die Chroniken von Narnia später berühmt machen. Lewis ist Christ, Freud Atheist. Sie streiten über letzte Dinge wie Tod und Religion. Ein intellektuelles Kräftemessen.
Sie haben immer darauf bestanden, das ganze Konzept eines Gottes sei lächerlich.
Ja.
Wieso in Ihrem Unglauben kümmert Sie dann, was ich meine? Wieso bin ich hier?
Aus Neugierde. Wieso sollte jemand ihres außergewöhnlichen Intellekts sich von der Wahrheit abkehren und sich dann hingeben an einen irren Traum, eine hinterhältige Lüge?
Der Großteil des Films spielt in einem Raum. Kein Wunder, denn Freud, jenseits des Glaubens, basiert auf einem Theaterstück. Mit Anthony Hopkins hat Regisseur Matthew Brown ein schauspielerisches Schwergewicht zur Verfügung. Auch der mittlerweile 86-Jährige stellt sich letzte Fragen. Mein Leben amüsiert und verwirrt mich. Ich verstehe es nicht, aber die menschliche Existenz fasziniert mich. Was sind wir eigentlich? Tatsächlich haben sich Lewis und Freud wohl nie getroffen. Dennoch liefert ihre fiktive Debatte erhellende Argumente, oft gestochen scharf formuliert. Jederzeit bleibt der wechselseitige Respekt spürbar, ein Musterbeispiel für das vielstrapazierte Wort Streitkultur.
Haben Sie je darüber nachgedacht, wie schrecklich es wohl wäre, festzustellen, dass Sie sich irren?
Oh, nicht halb so schrecklich, wie es für Sie wäre, mein Freund.
Hier blitzt Freuds Brillanz auf, doch manchmal ist auch er mit Blindheit geschlagen. Geht es um Tochter Anna, verkennt ausgerechnet der Vater der Psychoanalyse das Offensichtliche. In klassischem Patriarchenstil unterdrückt er Annas wissenschaftliche Ambitionen, verdrängt ihre lesbische Beziehung. In solchen Momenten müsste Freud eigentlich selbst auf die Couch.
Ja, oder ob auf Freuds Couch oder der eigenen, ein gemütlicher Platz ist beim aktuellen Wetter gar nicht so schlecht, oder Carsten?
Das könnte man wirklich so unterschreiben, obwohl es gibt auch ein paar andere Geschichten rund ums Thema Wetter mit Blick auf Weihnachten. Denn es stellt sich natürlich immer wieder die Frage, weiße Weihnachten, ja oder nein? Und wir rücken dieser Geschichte immer näher auf den Leib. Aktuell sieht die Schneedeckenverteilung in Deutschland ziemlich grün aus. Außer in den Alpen und auf den höchsten Gipfeln der Mittelgebirge, dort gibt es aktuell ein bisschen Schnee. Aber in den nächsten Tagen fließt etwas kältere Luft zu uns nach Deutschland. Und dadurch könnte es am frühen Morgen des 24. Dezember so aussehen, dass wir zumindest in den Mittelgebirgen dann doch verbreitet eine dünne Schneedecke haben. Wenngleich auch im Verlaufe des 24. ein Großteil auch dieser Schneedecke wieder dahinschmelzen könnte. Denn die Temperaturen steigen zu den Weihnachtsfeiertagen wieder an. Hier die Temperaturkurve von der Wetterstation auf der Schmücke am Rennsteig im Thüringer Wald. 940 Meter hoch. Ab Freitag sinkt die Temperatur in den frostigen Bereich und bleibt bis auf wenige Ausnahmen bei unter 0 bis zum 24. Wir sehen, ab Mittwoch, den 25. wird es auch auf dieser Höhe dann deutlich milder. Aber hier ist es jetzt in den nächsten Tagen nicht nur Frostigkeit, sondern es gibt immer wieder ein paar Schneeflocken. Also wer etwas weiß sehen möchte in den nächsten Tagen, sollte auf die höchsten Lagen der Mittelgebirge oder in die Alpen. Dort gibt es zumindest einen kleinen Vorgeschmack vom Winter. Ansonsten kümmern wir uns jetzt mal um das Grün oder besser gesagt um das Grau in Form von vielen Wolken. Die ziehen auch heute Nacht wieder aus Nordwesten zu uns rein. Ein erstes Regengebiet, das zieht dann über Deutschland hinweg. Morgen Mittag oder besser gesagt dahinter gibt es eine kleine Aufhellungslücke, auch mit ein paar Sonnenstrahlen. Am Nachmittag folgen im Nordwesten die nächsten Schauer. Und mit diesen Schauern kommt dann diese kältere Luft. Am Morgenabend fällt in den westlichen Mittelgebirgen, in den höheren Lagen auch ein bisschen Schnee. Die Temperaturen heute Nacht zeigen, wie verrückt dieses Wetter ist. Denn die Nacht wird ziemlich warm, mit Temperaturen bis zu 13 Grad. Ausnahmen in Bayern, dort sind es nur 1 bis 7 Grad. Morgen tagsüber wird es von Stunde zu Stunde im Nordwesten kälter. Am Nachmittag hier nur noch 7 bis 6 oder 8 Grad, während wir vor diesen Schauern, wir haben es gerade noch gesehen, bis zu 15 Grad hatten. Am Freitag nur wenige Schauer, in den Alpen weiter Schneefall. Und am Samstag am Nachmittag neuer schmuddeliger Regen, Zeit für die Couch.
Grün-graue Aussichten. Carsten, danke dafür. Soweit die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit einer Doku über die chinesische Online-Plattform Temu.
Die lockt ja mit extremen Billigangeboten und die Doku zeigt unter anderem, wie Temu damit immer wieder gegen geltende Gesetze verstößt.
Die Tagesthemen morgen Abend dann wieder für Sie da. Wir sagen Tschüss.
Tschüss.
Und bleiben Sie zuversichtlich.